Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene. Wir sind in Hamburg bei der D3Con und ich habe die Ehre, hier Jörg Vogelsang zu interviewen. Er ist Chief Growth Officer bei True Relevance und IAB Co-Chair. Danke, dass du die Zeit nimmst.
Sehr, sehr gerne, Thorsten. Und ich muss gleich, also um, sag ich mal, meinen Titel nicht zu sehr in luftige Höhen zu hängen, beim IAB Europe bin ich Co-Chair, aber nur für das Advertising Media Committee. Wir kümmern uns so ein bisschen, wie der Name es anklingen lässt, um Standardisierung im Bereich digitales Advertising. Also es ist nicht der gesamte IAB Europe.
Also ich wollte gerade noch weiter ausholen und ich den großen Experten endlich immer, den ich zu allen Aspekten des Digital Advertising fragen kann. Aber das werde ich gleich machen. Aber zunächst musst du mir verraten, True Relevance, was macht True Relevance, was ist das?
Wir sind ein furchtbar sympathisches und natürlich auch unfassbar erfolgreiches Startup, seit 20 Monaten aktiv im Markt ungefähr unterwegs. Und wir liefern Psychographic Contextual Targeting für das Programmatic Ecosystem. Und was ist jetzt Psychographic Contextual Targeting? Es ist Contextual Targeting ergänzt um die Ebene des menschlichen Verständnisses. Also wir versetzen unsere Kunden, das können Agenturen, Werbekunden oder eben auch Publisher in die Lage, basierend auf rein kontextuellen Signalen wirklich wirkungsvolle Targeting-Segmente aufzubauen, die man in der programmatischen Prozesskette über die Lieblings-SSP oder DSP dann auch aktivieren und nutzen kann.
Was bedeutet Kontext genau? Also was ist der Kontext in dem Fall?
Ja, wir gucken tatsächlich auf den Moment, in dem die Media rausgespielt wird oder zur Ausspielung zur Verfügung steht. Wir verfolgen keinen Nutzer durch das gesamte Ökosystem.
In diesem Moment, genau.
In diesem Moment.
Und wovon reden wir gerade? Von was? Von welchem Medium?
Das kann alles sein. Ja. Aber nehmen wir mal eine Webseite. Ich verstehe oder unsere Engine versteht tatsächlich, ich bewege mich jetzt gerade auf der Webseite, sagen wir mal eine Automobil-Webseite. Und dort geht es um die Oldtimer-Tour rund um den Lago Maggiore. So, und unsere Maschine versteht inhaltlich genau das, was da stattfindet und erzählt wird auf der Seite und sucht dafür passend dann die richtigen Kampagnen.
Beziehungsweise seid ihr im B2C oder im B2B oder in beiden?
Rein B2B. Also unsere Kunden sind, wie gesagt, Mediaagenturen, Werbekunden und Publisher, die einfach ihr Targeting-Toolset um ein wirkungsvolles Contextual Targeting ergänzen wollen.
Okay, aber B2B, ich meine jetzt die Websites, die ihr...
Ach so, Entschuldigung, das ist alles.
Das ist B2C.
Ja, B2C, es kann, also wir werden auch häufig gefragt, ja, könnt ihr denn auch, wir machen ausschließlich Kampagnen für, was weiß ich, sehr nischige B2B-Geschichten, also Baugeräte beispielsweise, können wir natürlich auch ausliefern. Weil ich kann auch die passenden Umfelder identifizieren für deine Baugeräte-Maschine-Kampagne. Unser System ist wirklich, und das ist jetzt nicht Magic, wir haben letztendlich ein LLM, was so trainiert wurde, dass es wie ein optimaler Marketing-Experte in der Lage ist, zu verstehen, in Anführungsstrichen, also so wie AI-Tools Dinge eben verstehen können, in der Lage ist, ein Marketing-Briefing zu verstehen und das in wirkungsvolle Targeting-Segmente zu übersetzen.
Ist das nicht die Lösung sämtlicher Probleme überhaupt? Nämlich bisher werde ich angesprochen, nur weil ich den Fehler gemacht habe, vor 2 Wochen mal da drauf zu klicken, werde ich deswegen angesprochen, weil die meinen, mich wird das jetzt noch interessieren. Und du sagst mir gerade das krasse Gegenteil, nämlich du, wir wollen dich gar nicht kennen, sondern wir wollen nur wissen, was interessiert mich, dich in diesem Jetzt-Moment?
Genau, in diesem Kontext. Ich würde nicht so weit gehen, dass es die Lösung für alle Themen ist, weil natürlich Retargeting ist eine unfassbar, effiziente Art und Weise, Targeting durchzuführen und so weiter und so fort. Aber wir sind in der Tat ein sehr wirkungsvolles Targeting-Tool. Und Contextual Targeting, die Älteren unter deinen ZuhörerInnen werden das vermutlich noch kennen, die kennen vielleicht Graveshot, ja. Also es ist jetzt keine völlig neue Art von Targeting, eigentlich ist sogar die älteste Targeting-Form überhaupt, das Umfeld-Targeting. Also selbst, glaube ich, im 17. Jahrhundert kamen die ersten Zeitungen, da wird es Umfeld-Targeting gegeben haben. Aber natürlich kann unsere Technik ein bisschen mehr als das. Und Grapeshot, um es einmal gesagt zu haben, sind ja auch nicht mehr marktaktiv, deswegen kann man da auch ein bisschen drüber lästern. die haben sich ja letztendlich nur die URL angeschaut und haben anhand von Keywords versucht, eine Ableitung zu treffen, wie, also neben uns steht hier eine Flasche Wasser einer bestimmten Marke. Für die nächste Kampagne dieser Marke versuchst du dann halt irgendwie die passenden Umfelder zu treffen und sagst halt, na gut, Wasser, welche Keywords könnte ich daran packen? Das ist dann Wasser, gesunde Ernährung und so weiter und so fort. Und dann hat diese Technologie halt ernsthaft genau diese Keywords in der URL, die eine entsprechende URL bei den meisten Publishern ist, weil sie Suchmaschinen optimiert ist, dann dort zu finden. Und dann kannst du natürlich mit Falschschreibern und so weiter, Gewichtungen arbeiten. Das alles versteht aber natürlich das Produkt gar nicht, das Marketing-Briefing. Unsere Technologie, wie gesagt, weil sie auf letztendlich Large Language Models basiert, ist in der Lage, tatsächlich die wesentlichen Elemente des Marketing-Briefings zu verstehen und das in einer Vektordatenbank abzulegen, und genauso durchforstet sie permanent quasi das gesamte deutsche Internet oder in welchem Markt du auch immer unterwegs bist und Targeting machen möchtest, und schaut halt nach, okay, wo habe ich den Match für genau dieses Kampagnenbriefing?
Na gut, und gleichzeitig musst du natürlich den Werbeplatz buchbar haben.
Genau, so, und das machen wir, also die Aktivierung sozusagen, also der Teil, ich habe jetzt mein Targeting-Segment als Wasserhersteller definiert, ja, für meine nächste Kampagne. Das eigentliche Targeting, die Aussteuerung, die Aktivierung erfolgt dann eben innerhalb des programmatischen Ökosystems in meiner DSP. Ja, also beispielsweise, wenn ich einen The Trade Desk Account habe oder in Deutschland einen Active Agent Account oder Adform oder, dann kann ich dort genau dieses Segment für mein Targeting wiederfinden und sie in die Kampagne einfach als zusätzliches Targeting-Element mit integrieren. Und ist natürlich komplementär auch zu Audience Targeting, was du angeschnitten hast. Wenn ich im Retargeting bestimmte Cookie-Listen oder Identifier-Listen mir angelegt habe, dann kann ich die natürlich auch mit solchen Methoden kombinieren.
Und ihr habt das kombiniert mit der Tatsache, ob ich jetzt klicke. Ich meine, die Reaktion, wie könnt ihr Feedback bekommen? Der Klick ist ja relativ selten bei Banneranzeigen. Die Verweilzeit kann man auch sehr schwer messen. Also wie kriegt ihr Feedback, ob jetzt irgendwas funktioniert oder nicht?
Also das Training unseres LLMs, das im Vorfeld erfolgt, das ist eigentlich, wenn du so willst, die Magic Source. Ja? Ich habe einen sehr großen Trainingsdatensatz mal genutzt, um quasi einem LLM-Marketing-Verständnis mit psychografischem Hintergrund oder Psychologiestudium quasi beizubringen. Das hat das System verstanden. So, dann muss es halt mal gelegentlich aktualisieren. Aber das ist der Kern des Ganzen. So, und damit bin ich in der Lage, immer wieder den richtigen Kontext für deine Kampagne zu finden.
Ich habe ja über die SSP, über die DSP habe ich ja verschiedene Werbemittel. Ich kann ja jetzt auch durchaus sagen, dass ich für eine Kampagne ganz unterschiedliche Werbemittel habe und du jetzt aufgrund des Contents auf der Webseite sagst, jetzt spielen wir das aus, jetzt spielen wir dieses aus. Aber auch dafür brauchst du ja dann ein Feedback.
Nee, für das Ausspielen, also das, wir greifen, und das ist das Schöne auch an dem ganzen Produkt, wir stellen nur die Targeting-Liste in deiner DSP zur Verfügung. Mhm. Die ganze Aussteuerung und so weiter, die kannst du weiterhin in deiner DSP oder in deinem Ad-Server dann entsprechend nutzen. Also Frequency Capping, alles, was du noch dazulegen willst, kannst du zusätzlich noch so in deine Altbekannte. Wir sind nur ein reiner Datenanbieter in diesem Spiel, mit dem riesigen Unterschied. Die meisten denken, wenn sie an DMPs oder Daten denken, immer an Cookies und Identifier. Das brauchen wir nicht. Ich stelle ganz vereinfacht gesprochen, ist es einfach, ich stelle dir eine Liste mit Single-Article-URLs zur Verfügung, die ist sehr, sehr lang, und das ist wie so ein Vorfilter.
Aber wie weiß ich, welche funktionieren, welche weniger gut funktionieren als Anzeigenkunde? Ich kriege dann hinterher von deinem System irgendein Reporting und sage, unser System hat festgestellt, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit dort und dort und dort das am besten sind, das, und ich bin überrascht und sage, wow, da und da, ja.
Das macht dann DSP. Also die DSP funktioniert ja weiterhin. Die würden versuchen, ihre KPIs zu erreichen, die du eingestellt hast. Und die nimmt quasi einfach unsere Liste einfach nur zur Vorqualifikation des, wie soll ich sagen, eligible Contents. Also die kriegt ihre 500.000 Single-Article-URLs und sagt, ich möchte mich für diese Kampagne nur auf dieses vorgefilterte Inventar fokussieren. Die ganze Optimierung dahinter, die funktioniert ja in der DSP weiterhin. Also Klick-Optimierung oder auch eine CPA-Optimierung oder.
Aber ich liefere dir auch noch First-Party-Data, also über meine, nicht jetzt von einzelnen Nutzern natürlich, sondern insgesamt eine präzise Zielgruppenbeschreibung. Und du sagst mir, okay, mit dieser Zielgruppenbeschreibung, da kann ich dir auch jetzt Informationen zurückgeben, nämlich diese Umfelder werden wir bespielen und so weiter. Also du kannst
einen
umfangreichen Report schicken,
genau,
wo ich über meine eigene Zielgruppe auch noch was lerne.
Korrekt. Also du kriegst im Prinzip inhärent dadurch eine Rückmeldung. Und diese Auswertung nochmal, das findet alles gar nicht bei uns statt. Wir nutzen in keinster Weise Personal Identifiable Information oder irgendwas, sondern ich liefere das einfach nur zurück. Und was du dann in der DSP damit machst oder wenn du weitere Datenauswertungen damit machen kannst, kannst du alles machen.
Ja, aber das Knowledge, also das Wissen über das Umfeld, welche Umfelder für welche Zielgruppen geeignet sind, dieses Wissen ist ja bei euch. Das ist ja ein Kern eures Wissens. Jetzt könnt ihr mir doch einen Teil dieses Wissens, wenn ich euch sage, was meine Werbemittel sind, könnt ihr sagen, okay, das analysieren wir mal und könnt mir auch noch neben einer erfolgreichen Werbekampagne auch noch Insights über meine eigene Zielgruppe geben, aufgrund eures Wissens über was funktioniert nicht.
Ja, du sprichst, also wir haben natürlich eine sehr ambitionierte Roadmap und du sprichst Themen an, die wir auf dieser Roadmap
haben.
Erstmal, der Kern unseres Produktes ist erstmal wirklich nur
straightforward. Ja, genau. Natürlich.
So ist das, was wir machen. Und was wir als nächstes oder in welche Richtung wir weiterdenken, ist, dass wir letztendlich nicht nur Display und In-App bespielen wollen. Wir gehen jetzt in CTV, wir gehen in Digital Out of Home. Es gibt verschiedene Kanäle. Also die Methode ist so universell einsetzbar, dass wir sogar perspektivisch auch Print damit bespielen könnten. Weil ich natürlich auch hier, wenn, das ist einfach nur eine Frage, wie organisiere ich die Daten stelle die in dem Aktivierungssystem zum Targeting eben zur Verfügung. Das theoretisch ist das mit dieser Methode komplett möglich. Und auch wie du sagst, natürlich können wir Insights wieder zurückliefern. Es ist tatsächlich so, dass wir unseren Kunden auch natürlich, wenn sie dafür offen sind, auch eine Rückmeldung geben und sagen, naja, also Kampagne XYZ, das Briefing passt eigentlich nicht wirklich zu dem Markenkern, weil wenn wir den Markenkern analysieren, dann kommt vielleicht die und die psychografische Gruppe dabei raus und das Kampagnenbriefing geht in eine komplett andere Richtung, seid ihr euch dessen bewusst, aber da stoßen wir an die Grenzen dessen, was erstens aktuell unser Service-Fokus ist und natürlich auch was unser Fokus innerhalb dieser gesamten Prozesskette und Wertschöpfungskette sein kann. Aber um das auch nochmal gesagt zu haben, wir verwenden ein Natural Language Briefing, also das kann ich verarbeiten. Wir verarbeiten aber genauso auch eine Landingpage-URL, die du uns gibst, und oder auch die Creatives, die du uns geben kannst. Ich kann auch mit einem Segment starten, weil in der täglichen Arbeit ist ja nun mal leider so, dass Creatives manchmal auch sehr kurz vor Schluss erst angeliefert werden. Ich kann also die Segmente auch schon mal aufbauen und kann danach justieren. Ja? Also wenn ich die Creatives erst später bekomme, kann ich sie auch natürlich in der laufenden Kampagne nochmal einbauen. Die Segmente werden überarbeitet. Also das passiert alles in nahezu Echtzeit.
So, jetzt muss ich dich als den Digital Marketing Experten natürlich auch nochmal mit einer recht offenen Frage belästigen.
Gerne.
Nämlich, was tut sich im Moment hier in Hamburg auf der D3Con? Was tut sich im Moment in der Advertising-Szene? Was sind im Moment die meistdiskutierten Fragen und Herausforderungen, die wir haben?
Ja, ich glaube, ich durfte ja heute hier auch für das IB Europe eine Panel-Diskussion moderieren und die hat sich genau mit dem Thema beschäftigt, was ich für eines der spannendsten in unserer Branche halte, ist halt einfach Agentic Advertising. So, und das ist natürlich ein tolles Buzzword. Was ist Agentic Advertising? Ist das irgendein Thema der Zukunft? Die CRO von PubMatic, Emma Newman, hat so schön gesagt, das ist kein Thema der Zukunft, das findet jetzt statt. Und natürlich ist auch sehr viel Euphorie von vielen Technologieanbietern dabei. Das ist alles richtig, aber Fakt ist einfach, das ist nicht etwas, was in der Zukunft stattfindet, sondern die ersten Konzepte sind jetzt tatsächlich zu sehen.
Und jetzt müssen wir definieren, Agentic ist klar, ist jetzt, also heute heißt das Keyword nicht mehr KI-Bum-Bum-Bum, sondern jetzt heißt Agentic-Bum-Bum-Bum.
Genau.
So, was ist per Definition Agentic Advertising?
Jetzt bewege ich mich auf ganz dünnem Eis. Ja, mit Definition bin ich
nein.
So richtig. Aber ich mache es mal praktisch. Also was heißt Agentic Advertising ist letztendlich die Fähigkeit, dass du verschiedene Agenten zusammenbringst, die den Job der Werbeausspielung, der Kampagnenanlage und Steuerung für dich als Werbetreibender übernehmen oder aus der Perspektive eines Publishers auch die Vermarktung deines Inventars bestmöglich übernehmen. Dafür brauche ich auch irgendwie Regeln, nach denen diese verschiedenen Agenten dann operieren, zumindest wenn ich die Systeme und Agenten unterschiedlicher Anbieter zueinander bringen will, müssen die sich auf irgendwas einigen. Und dafür gibt es tatsächlich auch schon erste Ansätze. Also es gibt AgenticAdvertising.org, das ist eine Initiative, unter anderem PubMatics, einer der Founding Members, oder auch Scope 3, die man vielleicht noch aus ihrer ersten Iterationsstufe als Anbieter im Bereich Sustainability kennt. Und das IB Tech Lab hat auch eine andere Initiative nachgezogen, nämlich mit dem ARTF. Also das ist letztendlich ein Agentic Framework, was auf OpenRTB aufsetzt. Und das sind so die beiden Hauptansätze, mit denen ich sozusagen, also das ist die Sprache, in der die Agenten quasi miteinander arbeiten können. Und es gibt erste echte Use Cases, die da draußen funktionieren, wo ich einen Einkaufsagenten habe, der mit einem Verkaufsagenten quasi sich austauscht und eine Kampagne dann effektiv auf die Strecke bringt.
So, der Einkaufsagent, das ist meiner. Im optimalen Fall gibt es da schon Beispiele von Unternehmen, die solche Einkaufsagenten haben. Und wenn ja, was weißt du über die Systeme, die drunter liegen? Also wie haben die das gebastelt?
Ja, also wie das genau funktioniert, aber ich kann jetzt aus meinem Panel einfach mal zitieren. Wir hatten, wie gesagt, Emma Newman dort, wir hatten Sebastian Granz von Google dort und auch Jessica Joris von der WPP Media. Und die hatten alle drei sehr konkrete Cases, wie erste agentische Ansätze bei ihnen im Unternehmen eingesetzt werden. Und ich überlasse es jetzt der Detailrecherche deiner ZuhörerInnen, das nochmal genau nachzuprüfen. Aber Fakt ist, dass es schon viele Kampagnen gibt, die tatsächlich teilautonom dann ausgeliefert worden sind.
Mhm.
Und natürlich ist immer noch Human in the Loop, also keines der Systeme funktioniert vollautonom, so ist es einfach nicht. Und ja, man muss auch als Trader, der bisher die DSP bedient hat, nicht Angst haben, völlig obsolet zu werden, weil ich am Ende des Tages den sehr operativen Teil, nämlich der Anlage einer Kampagne, das ist eine sehr harte operative Arbeit, da sitze ich eigentlich vom User Interface, muss halt Parameter eintippen. Da besteht die konkrete Perspektive, dass ich sage, das machen zukünftig Agenten mit diesem Nitty-Gritty Detail und der Mensch oben drüber überwacht halt, dass die Kampagnen alle wichtig sind und drückt dann letztendlich auf den Knopf und sagt, okay, die gebe ich so frei. Und vielleicht optimiere ich die nochmal an der einen oder anderen Stelle und dann
läuft es. Bekomme Feedback, kann auch in natürlicher Sprache Feedback. Wie läuft es denn? Wie läuft denn das?
Ob das jetzt genau so funktioniert, das weiß ich jetzt nicht. Aber zum Beispiel Reporting, das ist ein Fall, den Jessica auch skizziert hat, wo er sagt, na, ich kann Agenten helfen, jetzt schon besser zu monitoren, zu verstehen, wie gut performant läuft meine Kampagne, und damit kann ich natürlich Arbeitskraft skalieren. Ich kann Leute von den Detailaufgaben ein Stück weit befreien und sie können sich eher auf der operativen taktischen Ebene austoben oder eben auch in der Diskussion der richtigen Kampagnenstrategie mit dem Kunden.
Damit ist alles wieder. Die Hauptfrage für mich ist immer die Qualität des Traffics, den ich da einkaufe, oder die Qualität der Sichtkontakte, die ich da einkaufe. Wie weit kann da Agentic helfen, den Überblick zu behalten oder sogar ein Agent als Sheriff sagen, da sei mal lieber vorsichtig, da ist Inventar, was wenig bringt oder sogar schade.
Ja, also ich denke mal grundsätzlich, genau das kann Agentic Advertising kann alles. Also ist jetzt meine private Einschätzung, was ich mit Classic Programmatic auch machen konnte. Der Vorteil ist einfach nur, ich meine, wir setzen ja wahrscheinlich alle verschiedene Tools auch tagtäglich ein und merken halt, dass wir die Systeme natürlich noch nicht komplett autonom laufen lassen können, aber ich muss bestimmte standardisierte Aufgaben nicht mehr selber komplett alleine machen, sondern die Agenten helfen mir halt, meine Aufgabe besser zu erledigen, und damit habe ich einfach mehr Arbeitskraft, die in der Kombination mit diesem Agenten zur Verfügung steht. Und genau das sehen wir da halt auch. Ich kann die programmatischen Systeme mit agentischen Tools, wie soll ich sagen, aktiver nutzen. Ich kann mehr Kampagnenvolumen aktivieren. Ich kann besser monitoren, weil ich mehr Kampagnen gleichzeitig monitoren kann. Und das System, und das ist natürlich das Schöne an agentischen Ansätzen, ist auch in der Lage, in dieser immer größeren Datenmenge, die ja ein Schatz darstellt, genau die Zusammenhänge zu finden, die ich in meiner beschränkten Lebenszeit, wo ich einfach viel eben Aufwand reinstecke.
Das ist ein wahnsinniger Aufwand, ja genau, um das eben abzubilden.
Genau. So, und damit steht natürlich die berechtigte Hoffnung und auch Aussicht, dass ich die, sag ich mal, das digitale Advertising-Ökosystem, was ja immer komplexer wird auf ganz verschiedenen Ebenen, das auch besser beherrschen kann wieder. Und auch aus meiner Sicht eine riesige Chance für das Open Web und für Programmatic Advertising insgesamt, auch hier wieder im Prinzip dieses stark fragmentierte digitale Angebot besser wieder orchestrieren zu können als Marketing Executive. Das kann ich mit agentischen Ansätzen. Dieses Versprechen ist im Prinzip dabei, eingelöst zu werden.
Und das ist, glaube ich,
das schon super spannend. Und wenn, ich weiß nicht, ob du selber auch mal mit OpenClaw gespielt hast oder von diesem OpenClaw-Hype was mitbekommen hast.
Ich hatte bin derjenige, der technisch es nicht wagen würde, sich an die Sicherheitseinstellungen seines Rechners zu setzen, um das Ding erstmal sicher zu machen, um dann einem OpenClaw vollen Zugriff zu erlauben. Das ist mir persönlich zu heikel, aber ich weiß, es gibt Menschen, und aus deinen Worten höre ich, dass du zu diesen Menschen gehörst, die sagen, ich habe das mal ausprobiert.
Ich habe das in der Tat mal ausprobiert, bin allerdings noch nicht sehr erfolgreich damit. Mein Setup ist noch sehr rudimentär. Was ich daran aber unfassbar spannend finde, ist, wenn man diese Puzzlestückchen zusammennimmt, dann ist das, dann stehen wir wirklich sehr kurz davor, dass du autonome Systeme schaffen kannst. Und ja, Safeguards einzuführen ist genau das Schwierige dabei. Ich glaube, keiner würde jetzt einem Agenten die autonome Entscheidungshoheit darüber geben, beliebige Budgets irgendwie durch die Gegend zu schieben. Das wird wahrscheinlich noch nicht passieren. Aber letztendlich ist wir stehen kurz davor, dass wir einen massiven Effizienzschub in unserer Industrie sehen. Und wie gesagt, also mein Takeaway, persönliches heute war, dass wir sogar vielleicht schon ein, zwei Schritte weiter sind auf diesem Weg, weil es einfach viel mehr konkrete Anwendungsfälle gibt, wo man tatsächlich solche Systeme schon einsetzen kann.
Und der spannendste Aspekt, den ich jetzt bei dir raushöre, ist dieses komplexe System, was ja der Grund ist, warum ich nach Hamburg komme, um hier auf dieser Konferenz so ein bisschen als einfach denkender Mensch dieses hochkomplexe System zu verstehen. Da sagst du, da wird uns KI in Zukunft helfen, dieses komplexe System besser zu kontrollieren.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist das Versprechen, was diese Technologie auf jeden Fall einlösen kann. Ja. Und ich glaube, ich persönlich glaube daran, dass es mein Takeaway, ich bin wahrscheinlich auch aber immer etwas zu optimistisch, aber ich bin eigentlich davon mittlerweile überzeugt, dass wir sehr, sehr kurz davor stehen, dass wir hier erhebliche Effizienzschübe generieren können.
Das ist ein schönes Schlusswort. Herzlichen Dank, Jörg, dass du dir Zeit genommen hast.
Sehr, sehr gerne.
Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.